He is on the way. Er kommt. Eine Woche vor Weihnachten sind wir. Dann steigt die Geburtstagsfeier des Jahres. Wir alle und das ganze Land werden in irgendeiner Weise daran teilnehmen. Und freuen uns ja schon drauf mit den Weihnachtsmärkten und mit den Adventssonntagen und so weiter. Wunderbar, ein tolles Ereignis steht an. Wenn ein Mensch geboren wird, erweitert sich ja der Familienkreis. Und in der Regel ist das ja ein freudiges Ereignis und wird gefeiert. Neues Leben, eine Gabe Gottes. Jetzt kriege ich das hier nicht weg. Warum geht das nicht? Dunkel? Ah, okay. Das war jetzt nicht mein Impuls. Ich versuche gerade nochmal, ob ich es wieder hinkriege. Dann geht es wieder. Okay. Mit der Entwicklung von Patchwork-Familien und neuen Möglichkeiten künstlicher Befruchtung wachsen allerdings dann auch die Herausforderungen, die Abstammung und die Verwandtschaftsverhältnisse klar zu definieren. Das wird ja immer komplizierter und da stehen uns, glaube ich, noch einige, wahrscheinlich auch gerichtliche Fälle ins Haus, um die Dinge zu klären. In unserer Kultur ist für manche die Erforschung unserer Familienabstammung ein Hobby. Je weiter der Stammbaum zurückreicht, desto interessanter. Aber so im gesellschaftlichen Alltag, da spielt die Abstammung oder der familiäre Hintergrund eigentlich weniger eine Rolle. In anderen Kulturen, wie auch zu Jesu Zeiten, spielt die Abstammung eine große Rolle. Sie bestimmt den sozialen Status, das Ansehen, den Respekt, der einer Person dann entgegengebracht wird. Es soll auch vorgekommen sein, dass bei einem unerreichten Volk keinerlei Interesse an diesem Jesus bestanden hat, von dem die Missionare erzählten. Erst als durch eine Übersetzung des Evangeliums von Matthäus oder Lukas auch der Stammbaum vorlag, erwachte plötzlich das Interesse, denn der Stammbaum bewies, dass dieser Jesus ja eine echte Person war, die gelebt hat. Ja, dann war sie interessant. Es waren nicht nur Geschichten. Ich will euch heute mit euch die Abstammung Jesu ansehen. Da denkt man vielleicht zunächst, ja, das ist doch klar, er stammt von dem Wurzel David. Das ist ja, muss ja eindeutig nachzuweisen sein. Ja, das stimmt. Aber dennoch gibt es eine Reihe von Herausforderungen bei diesem Thema der Abstammung, das sowohl der Evangelist Matthäus als auch Lukas in ihre Berichte einbauten und dabei unterschiedlich vorgingen. Wir können nicht auf alle Probleme eingehen, die diese Stammbäume stellen und die theologischen Überlegungen zu ihrer Lösung. Ich möchte vielmehr auf drei Dinge hinweisen, die wir aus der Abstammung Jesu entnehmen können und die wir uns gerade an Weihnachten richtig freuen können. Das Alte Testament wird uns dazu einige Geschichten liefern. Es wird gehen um die Identität Jesu. Vielleicht erinnert ihr euch an meine letzte Predigt, da erwähnte ich das Konzil von Nicäa, bei dem es auch um die Identität Jesu ging. Und heute sehen wir uns das hier anhand seines Stammbaums an. Dann wird es gehen um die Mission Jesu. Für wen kam er? Sand. Und drittens die Bedeutung Jesu für uns persönlich. Also zunächst die Identität Jesu. Wenn wir bei Matthäus und bei Lukas nachlesen, dann merken wir schnell, dass dies zwei unterschiedliche Stammbäume sind. Matthäus steigt direkt damit in seinen Bericht ein. Es ist das Erste, was er sagt. So, als ob er sagen wollte, durch dieses Aufzählen des Stammbaumes, was ich jetzt erzähle, beruht auf Wahrheit. Denn hier ist der Stammbaum des Mannes, um den es geht. Es ist keine Geschichte, es ist Wirklichkeit. Lukas bringt den Stammbaum erst im dritten Kapitel, nach der Taufe Jesu. Und bei dieser Taufe ertönt vom Himmel die Stimme, die sagt: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und an diese Aussage des himmlischen Vaters schließt Lukas an und schreibt: Jesus wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Mattats und so weiter. Er erdet Jesu also gewissermaßen und sagt, er hat einen himmlischen und einen irdischen Vater, er stammt von beiden ab. Matthäus beginnt bei Abraham. Er steigt mit dem Mann ein, mit dem die eigentliche Geschichte des alttestamentlichen Volkes Gottes der Juden beginnt. Der Mann, mit dem Gott ein neues Kapitel aufschlug, auf seinem Weg mit der Menschheit. Sie hatte sich ja nicht so entwickelt, wie Gott es gefallen hätte. Sünde hat ihr schnell überhand genommen nach der Schöpfung. Und Gott hatte einen Neuanfang beschlossen. Er hat die Menschheit vernichtet in der großen Sintflut und mit Noah dann neu begonnen. Aber auch diesmal gingen die Nachkommen Noahs ihren eigenen Weg. Beim Turmbau zu Babel wollten sie bis in den Himmel emporsteigen und sich einen Namen machen. Gott stoppte das Vorhaben, verwirrte ihre Sprache und zerstreute sie in alle Länder. Deswegen haben wir heute die Mühe mit den vielen Sprachen und verstehen uns nicht mehr. Unter den Nachkommen Noahs war viele Jahre später ein Mann namens Terach. Er lebte in Ur in Chaldäa. Einer der Söhne Terachs war Abram. Und eines Tages beschloss Terach, in das Land Kanaan zu ziehen. Er nahm, heißt es da, seinen Sohn Abram und dessen Frau Sarai, sowie Lot, den Sohn seines mittlerweile verstorbenen Sohnes Haran, und zog los. In dem Ort Haran ließen sie sich nieder und lebten dort. Haran lag ungefähr in dem südöstlichen Teil der heutigen Türkei oder nördlich von Syrien. Und dieser Ort wurde zu Abrams zweiter Heimat. Gott hatte ihn also schon in die Nähe Kanaans gebracht durch den Umzug seines Vaters von Ur nach Haran. Im 1. Mose 12 ergeht dann Gottes Ruf an Abraham, Vaterland, Verwandtschaft und des Vaters Haus zu verlassen und in ein Land zu ziehen, das er ihm zeigen wird. Und dieser Auftrag ist verbunden mit einer Verheißung. Denn Gott sagte auch, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Abraham, sein Sohn Isaac und dessen Sohn Jakob werden die Stammväter des jüdischen Volkes. Die Botschaft, die Matthäus mit diesem Beginn des Stammbaumes Jesu vermittelt, ist: Jesus ist Mensch. Jesus ist Jude. Jesus ist die finale Erfüllung des Weges Gottes mit den Juden. Lukas fängt bei Jesus an und geht zurück. Und zwar über die Anfänge der Menschheit hinaus. Seine Aufzählung von Jesu Vorfahren endet mit: Der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn des Seths, der war ein Sohn des Adam, der war Gottes. sind also zwei verschiedene Stammbäume und gemeinsam ist den beiden Stammbäumen nur dieser Teil hier, von Abraham bis David. Lukas führt ihn weiter von Abraham bis zu Gott und der Unterschied ist auch von David, führt Matthäus die weitere Linie über Davids Sohn Salomon zu Jesus und Lukas führt die Linie weiter über Davids Sohn Nathan bis zu Jesus. Auf eine Diskussion darüber wollen wir uns jetzt nicht einlassen heute. Da gibt es viele Dinge drüber. Ja, doch. Ja, das kommt da auch in den Diskussionen vor, dass das eine der Weg Marias an Josefs ist. Lukas verkündet also sowohl im Zusammenhang mit der Taufe, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, als auch durch den Beginn des Stammbaums, Jesus stammt von Gott. Seine Bedeutung ist universal, er ist die Erfüllung des Weges Gottes mit den Menschen. Und wenn man so will, deklarieren die beiden Stammbäume zusammen, Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Jesus ist der Schlussstein der Geschichte. In ihm ist alles erfüllt, was alle Menschen und was die Juden als Gottes auserwähltes Volk brauchen. Mit ihm ist der Weg des Heils erfüllt. Die Menschheit lebte nicht nach Gottes Vorgaben. Das jüdische Volk wurde seiner Berufung nicht gerecht, der Welt als Modell einer Gemeinschaft unter Gottes Führung und Segen zu dienen und vorzuleben. Aber Gott will segnen. Gott will Versöhnung mit seiner Schöpfung. Und Gott will Gerechtigkeit. Und so wurde er selbst in Jesus als Mensch die Lösung. Und dieses Wunder feiern wir an Weihnachten erneut aufs Neue. Preis dem Herrn. Halleluja. Die Mission Jesu. Bei genauerem Hinsehen fällt bei Matthäus etwas auf. Er schreibt hier diesen Stammbaum, wer wen gezeugt hat, alles Männer eigentlich, aber er schiebt vier Frauen ein. Am Ende erwähnt er auch Maria als Mutter Jesu, ansonsten werden nur die Männer genannt. Warum fügt er Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah ein, die Bathseba hieß? Sarah, Rebekka und Lea, die sind doch viel wichtiger in der jüdischen Geschichte. Aber die werden nicht erwähnt. In jeder dieser genannten Frauen, jede dieser genannten Frauen hat eine ganz spezielle Geschichte und Herkunft und die wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Ups. Im 1. Mose 38 lesen wir, dass Juda, einer der Söhne Jakobs, eine Kanaaniterin heiratete und mit ihr drei Söhne hatte. Es heißt da, und Juda gab seinem ersten Sohn Ger eine Frau, die hieß Tamar. Obgleich es hier nicht ausgesprochen wird, kann man davon ausgehen, dass Tamar auch Kanaaniterin war. Ihre Geschichte geht ja recht dramatisch weiter. Zwei der Söhne Judas, mit denen sie verheiratet wurde, starben. Und von beiden heißt es, dass der Herr sie sterben ließ, weil sie sich böse verhielten. Auf den dritten Sohn Judas sollte sie dann als Witwe warten, bis er erwachsen war. Aber Juda, der Vater, fürchtete, der könnte ihm auch wegsterben und zögerte daher diese Heirat hinaus. Tamar entschloss sich dann, ihn auszutricksen. Sie verkleidete sich als Hure am Rande der Straße, die Juda auf dem Weg zu seiner Schafsherde gehen würde, und nahm ein Pfand von ihm, als er ihr einen Ziegenbock versprach. Damit überführte sie ihn später, sie war nämlich schwanger geworden von ihm und gebar die Zwillinge Peres und Serach als Söhne Judas, die hier im Stammbaum genannt sind. Und Juda bekennt, sie ist gerechter als ich, denn ich habe sie meinem Sohn Schela nicht gegeben. Rahab spielt bei der Eroberung Jerichos eine entscheidende Rolle. Sie gehört zur heidnischen Stadtbevölkerung und wird als Prostituierte beschrieben. Vielleicht betrieb sie auch eine Art Pension, jedenfalls kehrten die Kundschafter der Israeliten bei ihr ein. Und sie versteckt sie vor ihren eigenen Leuten, täuscht diese, dass jene Fremden schon wieder weg seien, und lässt sie dann an einem Seil die Stadtmauer hinunter und entkommen. Als Jericho in die Hand der Israeliten fällt, verschonen sie Rahab. Es heißt bei Josua: Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und allem, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Ein Salmon zeugte Boas mit ihr. Wer Salmon genau war, wissen wir nicht. Manche vermuten, dass es einer der beiden Kundschafter war, die sie gerettet hatte. Sie erhielt jedenfalls einen speziellen Platz in der Gemeinschaft der Israeliten. Und mit Boas kommt gleich die nächste Nicht-Israelitin in den Stammbaum Jesu. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Über Ruth gibt es ein eigenes Buch in der Bibel mit 4 Kapiteln. Jemand sagte mal darüber: großes Thema, kleines Buch. Die Israelitin Naomi war mit ihrem Mann und 2 Söhnen wegen einer Hungersnot in Juda in das Land der Moabiter gezogen. Und dort hatten die Söhne Moabiterinnen geheiratet. Eine war Ruth. Alle 3 Männer waren gestorben. Und als Naomi entschloss, nach Juda zurückzukehren, bestand ihre Schwiegertochter Ruth darauf, mit ihr zu gehen. Und spricht diese außergewöhnlichen Worte: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ist eigentlich gar nicht möglich, denn sie war Moabiterin und nicht Israelitin. Und deren Gott war Jahwe und nicht der Gott der Moabiter. In einer romantisch anmutenden Geschichte nimmt sie dann in Juda Boas zur Frau. Und durch diese Heirat integriert er sie nicht nur in die Gesellschaft der Israeliten, er holt auch das Land zurück, das Ruths Mann gehörte. Und dann ist da noch Bathseba. Matthäus nennt sie nicht beim Namen im Stammbaum, sondern die Frau des Uria. Peinlich. Der König zeugt ein Kind mit der Frau eines anderen Mannes. Deutlicher könnte man einen Ehebruch nicht dokumentieren. Uria ist vom Stamm der Hethiter. König David will ihm die resultierende Schwangerschaft mit dessen Frau unterschieben. Es gelingt ihm aber nicht. Da ordnet er den Tod Urias an. Also eine Kette schwerer Verfehlungen. Und es braucht dann noch den Propheten Nathan, um David zu überführen und zur Buße zu bringen. Gott vergibt ihm, aber Konsequenzen seiner Sünde muss er tragen. Es sind 3 Strafen, die Gott über ihn verhängt: anhaltende Kriege, Schande, seine Söhne werden mit seinen Frauen verkehren, vor den Augen ganz Israels, heißt es, als sie das auf dem Dach eines Hauses taten. Und 3. den Tod des Kindes, das Bathseba geboren hat. Mit Bathseba zeugt er dann später Salomon, den legendär reichen und weisen König des Vereinten Reiches Israel. Vier nicht-israelitische, also heidnische Frauen, die in der Geschichte Israels eine besondere Rolle spielten und zum Stammbaum Jesu gehören. Der mittlerweile verstorbene Theologe Josef Ratzinger, ja, ein Deutscher, den kennen wir ja gut, ehemals Papst Benedikt XVI., weist auf den universalen Heilsaspekt auch für Nichtjuden hin. Er schreibt in seinem Buch Jesus von Nazareth: So tritt durch sie, also diese Frauen, die Welt der Völker in den Stammbaum Jesu ein. Seine Sendung zu Juden und Heiden wird sichtbar. Das betrifft auch uns als ehemalige Heiden. Er kam an Weihnachten auch zu uns. Und das feiern wir. Wir stehen nicht außerhalb der Erlösung, nicht außerhalb des göttlichen Handelns für sein Volk, sondern es gilt uns ebenso. Halleluja. Halleluja. Drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste für uns alle, der perfekte Jesus, Gottes und des Menschen Sohn, hat einen sehr unperfekten Stammbaum. Er enthält Menschen, die krumme Dinge getrieben haben, die schwer gesündigt haben, über die niemand stolz ist, sie in der Verwandtschaft zu haben. Täuschung, Lüge, Ehebruch, Mord, alles taucht auf. Dabei überspringt Matthäus noch einige Könige in der Linie, die Götzendienst begangen haben. Was soll es bedeuten, dass dieser perfekte und vollkommene Jesus am Ende einer solchen Ahnenlinie steht? Ich denke nichts anderes, als dass er die Lösung ist, dass er Heil macht, was schiefgelaufen ist, dass in ihm gesund wird, wer krank war, dass er der Erlöser ist, der Heiler, der Retter, der Wiedergutmacher, der Versöhner. Durch ihn können krumme Wege gerade werden. In ihm ist Vergebung für alles, was ich verbockt habe. Mit ihm wird es gerade, heil, aufrichtig, geläutert und kann dann weitergehen. Wenn wir unser Herz öffnen, lassen wir Gott selbst in unser Leben ein. Dann fängt sein Heilungswerk in uns an und macht gerade, wo wir krumm gelaufen sind, wo wir missgebraucht haben. Welche krummen Wege meines Lebens, unseres Lebens, können wir ihm zu Weihnachten bringen? Wo ist meine Haltung, meine Einstellung zum Nächsten zum Beispiel nicht in Ordnung? An welchem Punkt brauche ich Jesus für Veränderung meines Herzens und meiner Einstellung, meines Geistes? Jesus liebt es, wenn wir ihm diese Fehler, diese Sünden, diese Unzulänglichkeiten bringen, sozusagen als Geschenk. Dann korrigiert er, er vergibt, er macht neu. Nichts ist ihm zu schwer, dazu ist er gekommen. In ihm finden wir Gerechtigkeit, finden wir Frieden, Segen in Fülle. Es ist eigentlich ein Jammer, dass immer weniger Menschen in unserem Land verstehen, was und wen wir an Weihnachten feiern. Eine vor kurzem durchgeführte Umfrage ergab, dass nur 19%, also knapp jeder Fünfte, glaubt, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat. Da ist Weihnachten doch eine wunderbare Gelegenheit, über diesen Emmanuel, diesen Gott mit uns, zu reden und auf ihn hinzuweisen. Lass uns doch überlegen, mit wem wir darüber ins Gespräch kommen könnten. Lass uns Gelegenheiten ergreifen, die sich ergeben. Auch das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk für Jesus, unser frohes Zeugnis über ihn. Weihnachten, ein wahres Freudenfest. Amen.